Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Romina.
Ich bin Georg.
Heute widmen wir uns einem Thema, das uns in Klinik und Intensivstation häufig begegnet, den klinischen Symptomen von Hypoxie und Hyperkapnie. Also der Frage, woran merken wir eigentlich am Patienten, dass zu wenig Sauerstoff oder zu viel CO2 im Spiel ist? Bevor wir einsteigen, ein kurzer Rückblick auf die letzte Episode. In der letzten Folge haben wir uns mit der Perfusion als Teil des respiratorischen Systems beschäftigt, am Beispiel der Lungenembolie. Theoretisch wäre eine einzelne, nicht perfundierte Alveole kein Problem für den Gasaustausch. Klinisch sehen wir trotzdem häufig Hypoxie und zum Teil Hyperkapnie, weil hämodynamische Effekte nicht ausreichend kompensiert werden können. Besonders kritisch wird die Situation bei einem offenen Foramen ovale, das den Gasaustausch zusätzlich massiv verschlechtern kann. Zur Einordnung haben wir auch die beiden zentralen Konzepte Totraum und Shunt wiederholt. Totraum bedeutet, dass Alveolen zwar belüftet, aber nicht perfundiert werden. Beim Shunt ist es genau umgekehrt. Blut fließt an nicht oder schlecht belüfteten Alveolen vorbei und bleibt dadurch unzureichend oxygeniert. Beide Mechanismen können zu Hypoxie führen. Genau, so viel zur letzten Folge und heute eben die klinische Symptomatik.
Gut, also wir starten jetzt mit der klinischen Symptomatik und erneut sollten wir Sauerstoff und CO2 in der Betrachtung trennen.
Okay, dann lass uns doch mal mit dem Sauerstoff beginnen.
Gut, ich würde vorschlagen, wir betrachten wieder die Pneumonie. Wir haben sie ja schon bei der Pathophysiologie betrachtet. Wir stellen uns eine Pneumonie vor. Ein Patient entwickelt nach einem größeren abdominellen Eingriff 3, 4, 5 Tage später eine Pneumonie, liegt auf der peripheren Station und wir werden als Nachtdienst von der Pflegekraft angerufen und die schildert uns die Klinik der Hypoxie sozusagen. Natürlich erzählt sie, der Patient hat Husten und Fieber und sowas. Das wollen wir jetzt nicht wissen, sondern es geht um die Frage, was ist die Klinik der Hypoxie? Und jetzt lass uns überlegen, was wird die Pflegekraft am Telefon uns vielleicht sagen?
Möglicherweise, dass der Patient unruhig ist, dass er sich nicht richtig äußern kann, so ein bisschen benebelt einen Eindruck macht. Vielleicht ist er auch tachykard. Gut, das ist jetzt kein Eindruck, das kann man auch messen. Gegebenenfalls auch schon tachypnöisch ist.
Ja, was du sagtest, Unruhe, vielleicht auch so ein bisschen Verwirrtheit. Also letztendlich genau. Eine zerebrale Klinik sozusagen.
Richtig.
Das sehen wir sehr häufig, wenn jemand hypoxisch wird. Man kann es auch rumdrehen und sagen, wenn jemand eine zerebrale Klinik bietet, vor allem wenn sie jetzt plötzlich des Weges kommt, müssen wir immer an eine Hypoxie denken als Differentialdiagnose. Mhm. Oder? Was meinst du?
Ja, sehe ich ganz genauso.
Gut. Die Pflegekraft könnte am Telefon auch sagen, dass der Patient zyanotisch ist. Das ist ja etwas, was man bei Hypoxie eigentlich, was man automatisch mit einer Hypoxie verbindet. Allerdings ist die Zyanose ein äußerst kritisches klinisches Zeichen.
Und in Bezug auf kritisch meinen wir da, dass die Zyanose letztlich ein Begriff ist, der die Menge von desoxygeniertem Hämoglobin im Blut beschreibt, was einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, ungefähr 1,5 Gramm pro Deziliter.
Genau, die Zyanose ist, also unser Auge ist letztendlich kein Pulsoximeter. Das Pulsoximeter zeigt ja, wenn der Patient jetzt nicht zentralisiert ist, dann zeigt er ja sozusagen den Anteil des desoxygenierten Blutes an, egal wie niedrig der Hb-Wert ist. Bei der Zyanose ist es aber so, ich brauche eben eine gewisse Menge desoxygeniertes Blut, eben diese 1,5 Gramm pro Deziliter, damit der Patient zyanotisch werden kann. Und das bedeutet wiederum, wenn jemand eine schwere Anämie hat, dann wird er nicht so leicht zyanotisch. Und für eine Anämie gibt es im Krankenhaus gute Gründe. Entweder die Patienten kommen mit einer Eisenmangelanämie schon ins Haus, oder sie sind operiert worden, oder es zapft ihnen dauernd jemand Blut ab. Das sind alles Gründe, warum die Patienten nicht so leicht eine Zyanose entwickeln können wie bei normalem Hb-Wert.
Aber zu bedenken ist nicht nur die Anämie, sondern auch die Beleuchtung im Raum, das Hautkolorit des Patienten. Also können wir die Zyanose überhaupt auch sicher erkennen?
Wir können also sagen, eine Zyanose ist natürlich ein Alarmzeichen, Aber die Abwesenheit einer Zyanose heißt noch lange nicht, dass der Patient keine Hypoxie hat. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis.
Und was ist denn mit der Dyspnoe? Also ich habe den Eindruck, dass wenn man irgendwie an Hypoxie denkt, doch auch oft die Dyspnoe so im Kopf hat und das miteinander verbindet.
Ja, mit der Dyspnoe ist das so eine Sache. Wir denken an die Covid-Pandemie. Da sind ja viele Patienten ins Krankenhaus gekommen, die schwer hypoxisch waren, stark ventiliert haben, stark hyperventiliert haben, also einen hypoxischen Drive hatten, einen PCO2 von 20 oder 22 oder irgendwas hatten, PO2-Werte 45, aber keine Dyspnoe hatten. Sie haben geschnauft wie ein Walross, aber sie haben keine wirkliche Dyspnoe gehabt. Das heißt, die Dyspnoe hängt vermutlich oder in den meisten Fällen eher am PCO2, da kommen wir gleich zu. Und nur manchmal haben Patienten mit einer reinen Hypoxie tatsächlich auch Dyspnoe. Das ist aber offenbar von Individuum zu Individuum und von Krankenzustand zu Krankenzustand unterschiedlich. Jedenfalls ist die Dyspnoe meistens eher ein Hinweis auf ein Problem mit dem PCO2.
Super, also die Einordnung Dyspnoe-Hypoxie war, denke ich, für alle Hörer auch nochmal sinnvoll zu hören. Dann wollen wir uns jetzt mit dem CO2 beschäftigen. Welche klinische Symptomatik haben wir bei Hyperkapnie zu erwarten?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Wir haben ja in den vorherigen Folgen über einen Narkoseüberhang nachgedacht. Da gab es natürlich keine klinische, also einen Opiateüberhang, da gab es natürlich keine klinische Symptomatik, weil wir das Atemzentrum ja pharmakologisch beeinflusst hatten. Jetzt würde ich ein Gedankenexperiment vorschlagen. Liebe Hörer, stellt euch vor, ihr kriegt ein Pulsoximeter zur Beruhigung vor die Nase gestellt. Wir gehen jetzt reihum gedanklich und ihr kriegt ein paar Hübe Sauerstoff, damit ihr einen ordentlichen Sauerstoffvorrat in der Lunge anlegen könnt. Das ist ja unser einziger Speicherort für Sauerstoff, aber da kriegen wir schon eine ganze Menge unter. Und anschließend gehen wir reihum und halten Mund und Nase zu, machen also eine Ventilationsstörung. Und die Frage ist, wie empfindet man das so vielleicht etwa nach einer Minute?
Also ich glaube, ich würde panisch werden, super unruhig und habe natürlich den Drang zu atmen.
Aber du bist doch sonst eine ganz ruhige, kontrollierte Frau. Also warum wirst du wegen einer Minute Apnoe panisch? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Da kommt jetzt das CO2 ins Spiel, würde ich sagen. Also der CO2 steigt im Blut und das ist unser physiologischer Atemantrieb. Und durch diesen Atemantrieb habe ich einfach das Verlangen zu atmen.
Naja gut, aber so in einer Minute steigt der PCO2-Wert um vielleicht 3-4 Millimeter Hg an. Ist das mit irgendeinem Risiko verbunden? Eigentlich doch nicht. Das macht doch gar nichts. Wir sehen doch ganz viele Patienten, die ein PCO2 von 50 haben, die fallen ja alle nicht tot vom Baum. Also das ist doch total egal. Also warum bist du so unentspannt? Ich kenne dich so nicht.
Weil es unser sensibelster Atemantrieb ist.
Aber warum ist das so? Ist das eine Fehlkonstruktion? Ist der Mensch eine Fehlkonstruktion? Wird beim nächsten Update das geändert? Weil ich meine, das macht uns ja gar nichts. Jetzt so ein bisschen CO2-Erhöhung und da werden wir gleich panisch, wenn wir mal einen Moment das nicht loswerden.
Naja, also es ist schon eine bedrohliche Situation und da sollten die Alarmglocken wiederum klingeln und es ist einfach unser Alarmsignal des Körpers, die Hyperkapnie. Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass ich dann in Panik gerate.
Ja, wenn man sich auch erst recht überlegt, was passiert, wenn man erst auf Hypoxie reagiert, dann verlassen einen ja die körperlichen und geistigen Kräfte und dann kann man sich aus dieser bedrohlichen Situation gar nicht mehr befreien, weil man gar nicht mehr checkt, was los ist und schon gar nicht mehr die körperlichen Kräfte hat, um diese Bedrohung abzuwehren oder aus dem Wasser aufzutauchen oder sonst irgendwas zu machen. Also biologische sinnvolle Regulation, dass das über das PCO2 läuft.
Absolut.
Es gibt allerdings noch einen zweiten Grund. Es ist ja so, wenn wir uns vorstellen, die Atmung wäre übers O2 geregelt und wir würden also nicht auf PCO2-Anstiege reagieren, sondern auf O2-Abfälle. Das O2, was wir im Blut haben, hängt ja unter anderem am Barometerdruck. Das heißt, wenn der Barometerdruck runtergeht, hätten wir Dyspnoe. Das ist ungemütlich. Wir könnten nicht mal mit der Seilbahn auf den Berg fahren oder wir würden abends Tagesschau gucken und da sagt die Sprecherin, morgen gibt es ein Tiefdruckgebiet, dann würden wir denken, haben wir morgen wieder Dyspnoe. auch nicht gut. Das heißt, wir müssen gegenüber Änderungen des Barometerdrucks robust sein, durch ein Tiefdruckgebiet, durch Anstieg auf den Berg oder sowas. Und von daher ist das schon absolut sinnvoll, dass die Atmung primär über den PCO2 geregelt ist. Allerdings kann das O2 jederzeit das Kommando übernehmen. Das sehen wir immer wieder bei hypoxischen Patienten, zum Beispiel eben bei den Covid-Patienten. Die hyperventilieren sich in die Alkalose, weil sie verzweifelt um jedes Millimeter Hg kämpfen. Sie leiden erstaunlicherweise häufig nicht darunter. Aber jedenfalls das Atemzentrum sagt, Sauerstoff ist wichtiger als CO2. Das gilt eben für hypoxische Bedingungen. Dann gibt es das eben schon.
Das Gleiche sehen wir auch bei Patienten mit COPD sehr häufig.
Ja, auch COPD-Patienten haben einen hypoxischen Drive. Allerdings ist das da natürlich komplizierter, weil sie haben ja auch eine Hyperkapnie. Also das ist ja auch Wesen dieses Krankheitsbildes. Und die Regulation verschiebt sich so ein bisschen. Also die COPD-Patienten haben häufig zwei Gründe für mehr zu atmen. Natürlich den erhöhten PCO2-Wert und den erniedrigten PO2-Wert. Das ist ein bisschen eine andere Situation als jetzt bei dem Covid-Patienten, der sonst ein intaktes respiratorisches System hat.
Schön. Auch in dieser Folge haben wir jetzt wieder viel gehört zur klinischen Symptomatik. Deswegen wollen wir auch am Ende gerne das Gelernte und das Gehörte wieder zusammenfassen. Wir können zum einen sagen, dass Hypoxie und Hyperkapnie unterschiedliche klinische Gesichter haben, die wir erkennen müssen. Oft noch bevor uns Blutgase oder Monitore die Diagnose liefern. Woran erkennen wir Hypoxie? Vor allem bei der Hypoxie spielt die zerebrale Symptomatik eine wesentliche Rolle. Der Patient erscheint uns abgeschlagen, verwirrt, zum Teil sogar aggressiv. Wichtig ist, dass die Zyanose nicht das erste Diagnostikum ist, weil es verschiedene Einflussfaktoren gibt, die wie die Anämie, die wir gehört haben, Hautkolorit, aber auch einfach die Beleuchtung des Raums. Was wir auch gelernt haben, ist, dass nicht jeder hypoxische Patient dyspnoisch wirkt. Es kann sein, es muss aber eben nicht sein. Die klinische Symptomatik der Hyperkapnie, haben wir gelernt, ist die Unruhe und hier die Dyspnoe. Also unsere wichtigste Alarmfunktion des Körpers, die uns sagt, ihr müsst weiteratmen, sonst geht's schief.
Ja, nicht zu vergessen das Problem mit dem Barometerdruck. Dagegen wären wir ja auch nicht robust, wenn wir nur auf Hypoxie reagieren würden.
Nun gut, jetzt haben wir Hypoxie, Hyperkapnie gehört. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was machen wir dagegen? Wir sollten uns überlegen, welche Therapiestrategien gibt es denn, um die Hypoxie und die Hyperkapnie wieder besser zu machen für den Patienten. Das heißt, mit unter Berücksichtigung der Pathophysiologie schauen wir uns jetzt die Möglichkeiten nächstes Mal an, in der nächsten Folge, wie wir Hypoxie und Hyperkapnie zum Besseren beeinflussen können.
Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auf ein Abonnement. Ihr könnt es auch gerne bewerten auf den verschiedenen Plattformen. Das geht jeweils ein bisschen unterschiedlich. Und selbstverständlich ist uns auch Feedback willkommen. Feedback könnt ihr geben eben auch auf den Plattformen oder auf unserer Webseite. Bei jeder einzelnen Folge gibt es ein Kommentarfeld. Oder ihr könnt uns auch direkt per E-Mail schreiben an beatmungspodcast@gmail.com. Damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf die nächste Folge.
Und immer schön weiteratmen bei Luft nach oben.
Zum Schluss noch einige rechtliche Hinweise. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der medizinischen Fort- und Weiterbildung und der allgemeinen Information medizinischen Fachpersonals. Sie ersetzen nicht die individuelle ärztliche Beurteilung, Diagnostik oder Behandlung. Medizinisches Wissen unterliegt einem ständigen Wandel. Therapieentscheidungen müssen stets individuell und auf Basis der aktuellen Leitlinien sowie der jeweiligen Patientensituation getroffen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der hier dargestellten Inhalte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Nähere Informationen zum Haftungsausschluss sind unter den rechtlichen Hinweisen im Impressum auf der Webseite und in den Shownotes zu diesem Podcast zu finden.